Der Matrose Lloyd Manis späht durch eine offene Stahltür im Inneren des sinkenden U-Boots USS Qualis. Hinter der Tür füllt sich das U-Boot rasch mit Meerwasser. Manis muss die Tür zuziehen, um die hintere Hälfte des U-Boots abzudichten und die Flut einzudämmen. Aber zuerst muss er sicherstellen, dass er niemanden einschließt und damit zum Tode verurteilt. Er schreit über den Lärm des strömenden Wassers und der schrillen Alarme hinweg.
Ist hier noch irgendjemand drin? Irgendjemand?
Manis hat schon einigen Matrosen geholfen, durch die Tür zu entkommen. Doch dieses Mal erhält er keine Antwort. Und er kann keine Sekunde länger warten. Das Wasser sprudelt bereits durch die Tür in den Kontrollraum, in dem er steht. Er packt mit beiden Händen den Griff der Tür und beginnt mit aller Kraft zu ziehen. Aber die fast 150 Kilo schwere Stahltür rührt sich nicht. Das U-Boot hat sich nach hinten geneigt und sinkt mit dem Heck voran in Richtung Meeresboden. Manis muss das enorme Gewicht der Tür fast senkrecht nach oben ziehen. Die anderen Matrosen im Kontrollraum können ihm nicht helfen. Der Gang ist zu schmal. Manis ist ganz auf sich allein gestellt. Er nimmt eine stabile Position ein und zieht mit großer Anstrengung. Seine Beine beginnen zu zittern. Endlich bewegt sich die Tür.
Warten!
Ein Arm erscheint in der Tür, gefolgt von einem Gesicht. Der Koch des U-Boots, William Isaacs. Manis kann es nicht fassen. Wie hat Isaacs es bloß geschafft, nicht zu ertrinken? Er zerrt den Koch durch die Tür und ruft ein letztes Mal in den Raum hinein.
Ist noch jemand hier? Ich versiegle jetzt die Tür. Ist da jemand?
Es kommt keine Antwort. Also zieht Manis erneut mit aller Kraft. Doch die Tür bewegt sich schon wieder keinen Zentimeter. Die anderen Matrosen im Kontrollraum rufen ihm aufmunternd zu.
Komm schon! Du schaffst das! Mach schon!
Endlich bewegt sich die Tür. Manis Schultern fühlen sich an, als würden sie aus den Gelenken gerissen werden. Aber er zieht weiter. Nur noch ein bisschen mehr. Manis hört, wie die Tür mit einem metallenen Klicken einrastet und atmet erleichtert auf. Er kurbelt am Handrad, dass die Tür wasserdicht verschließt. Die überflutete hintere Hälfte des U-Boots ist nun abgeriegelt. Manis sackt völlig erschöpft zusammen. Seine Arme und Beine brennen wie Feuer. Er hat seine Mannschaftskameraden auf dieser Seite der Tür vor dem Ertrinken bewahrt. Aber er fragt sich, wie viele noch auf der anderen Seite sind. Wie viele vielleicht schon tot sind. Er spürt, wie das ganze U-Boot erzittert und dann kippt der Boden unter ihm nach vorne. Sie müssen auf einem relativ flachen Teil des Meeresbodens gelandet sein. Er richtet sich auf und schaut zu seinen Crewmitgliedern. Der Strom im U-Boot ist ausgefallen. Und nur eine Handvoll Taschenlampen und Laternen erhellen den Kontrollraum. Aber selbst im schummrigen Licht kann er die Angst in ihren Gesichtern sehen. Sie sind dem Tod entronnen. Vorerst. Und doch sind sie auf dem Grund des Ozeans gefangen und wissen nicht, wie sie wieder an die Oberfläche kommen sollen. Ich bin Eva Bay und das ist Überlebt. Von Wondery. Im Mai 1939 sank ein neues, hochmodernes U-Boot namens USS Qualis bei einem Routinetesttauchgang vor der Küste von New Hampshire. Die 33 überlebenden Besatzungsmitglieder strandeten in über 70 Meter Tiefe auf dem Meeresgrund. Die Marine legte sich mächtig ins Zeug, um die Besatzung zu retten. Es war der erste Versuch überhaupt, ein U-Boot in dieser Tiefe zu bergen und bei weitem der gefährlichste. Angeführt wurde die Mission von einem eigenwilligen Marineoffizier namens Charles Wead Momsen, der seine gesamte Karriere damit verbracht hatte, neue Wege zur Rettung von Seeleuten zu finden, die an Bord gesunkener U-Boote gefangen waren. Doch angesichts des schlechten Wetters und der immer knapper werdenden Luftvorräte des U-Boots wurde es zu einem Kampf gegen die Zeit. Dies ist Folge 2 von 3. Gefangen. Kapitän Oliver Nakin ruft in den dunklen Kontrollraum der USS Qualis, dass ihm jemand eine Laterne bringen soll. Er schaltet sie ein und schwenkt sie herum, um die Situation einschätzen zu können. Zerstreute Papiere und zerbrochene Tassen liegen auf dem Boden, der von einer dünnen Schicht Wasser bedeckt ist. Er schaut auf die Wanduhr und stellt erstaunt fest, dass es erst 8.45 Uhr ist. Er hat den Testtauchgang vor gerade einmal 5 Minuten angeordnet. Und jetzt sind sie hier auf dem Grund des Ozeans. Er sieht sich die Gesichter der 22 anderen Männer im Kontrollraum genau an. Die Panik steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Nakin strafft die Schultern und wendet sich an sie. Lassen Sie mich zunächst sagen, wie stolz ich auf Sie bin. Jeder Mann hier hat seinen Job gut gemacht. Hätten Sie das nicht getan, wären wir alle tot. Nakin zeigt auf seinen Funkspezialisten Charles Cooney. Rufen Sie jeden Raum an Bord an. Finden Sie heraus, wer noch am Leben ist. Cooney setzt sich ein Headset auf und benutzt das Telefon des U-Bootes, um verschiedene Räume anzurufen. Er meldet, dass in den beiden Räumen vor dem Kontrollraum jeweils 10 Besatzungsmitglieder anwesend sind. Doch aus dem hinteren Teil des U-Boots meldet sich niemand. Das bedeutet, dass 26 Männer vermisst werden. Nakin schaut bestürzt. 26 Männer tot? Er kann nicht akzeptieren, dass sie alle ertrunken sind. Vielleicht ist nur die Leitung ausgefallen. Er greift in einen nahegelegenen Spind und holt einen Schraubenschlüssel heraus. Dann greift er nach oben und schlägt gegen ein Rohr über ihm. Wenn da hinten noch jemand lebt, werden sie mit Klopfzeichen antworten. Er hält den Atem an, spitzt die Ohren und betet, dass ihn eine Antwort erreicht, wie schwach sie auch sein mag. Er klopft mehrere Minuten lang, aber es kommt keine Antwort. Die gesamte hintere Hälfte des U-Boots ist verloren. Diese Nachricht ist für Nakin ein Schock. Er ahnt, auf welch grausame Weise diese Männer gestorben sein müssen. Die Panik, als sie im eiskalten Salzwasser um sich schlugen. Und dann die letzten verzweifelten Atemzüge, während das Wasser ihre Lungen füllt. Es ist die schrecklichste Art zu sterben. Und das alles geschah, als er die Verantwortung für sie hatte. Aber Nakin darf nicht in Selbstmitleid verfallen. Denn es gibt immer noch 33 Männer, die diesen Untergang überleben können. Also erteilt er die nötigen Befehle.
Feuern Sie eine Notrakete ab und schicken Sie dann die Markierungsboje hoch. Aye, aye, Sir.
Bei der Notrakete handelt es sich um einen kleinen Torpedo, der an die Oberfläche steigt, 25 Meter hoch in die Luft schießt und in einer roten Rauchwolke explodiert. Nakin hört das plötzliche Rauschen, als die Rakete vom U-Boot abgefeuert wird. Er ist zuversichtlich, dass ein Schiff in der Nähe die Leuchtrakete sehen wird. Und wenn es näher kommt, wird das Schiff die gelbe Markierungsboje entdecken, die ein Telefon enthält. Bald, so hofft Nakin, wird er mit jemandem an der Oberfläche sprechen und einen Rettungsplan ausarbeiten können. Eine Minute später schickt seine Mannschaft die Boje auf den Weg. Doch nun meldet sich Nakins größte Sorge zu Wort. Er hat keine Angst, dass Nahrung oder Wasser knapp werden, sondern dass ihnen die Luft ausgeht. Bei der Anzahl der überlebenden Männer schätzt Nakin, dass ihnen genug Atemluft für 48 Stunden bleibt. Sie haben Sauerstofftanks, um diese Zeitspanne zu verlängern, und ein spezielles Pulver, um das Kohlendioxid, das sie ausatmen, zu absorbieren. Aber die Vorräte sind begrenzt. Nakin läuft ein Schauer über den Rücken. Wenn nicht innerhalb der nächsten Stunden eine Rettungsaktion eingeleitet wird, könnten sie alle sterben. Nicht durch Ertrinken, sondern durch Ersticken. Der Elektriker Gerald McLeese sitzt zusammengekauert an der Wand in der vorderen Batterie. Er ist dankbar für die Dunkelheit. So können seine Kameraden nicht sehen, dass er zittert. Alle paar Sekunden hört er den Chefelektriker Lawrence Gaynor vor Schmerzen aufstöhnen. Gaynor hat sich beim Abklemmen der riesigen Batterien des U-Boots einen fast tödlichen Stromschlag zugezogen. McLeese kann sich nicht vorstellen, wie er sich nach dieser Tortur fühlt. McLeese nimmt verschiedene üble Gerüche wahr. Dieselkraftstoff, Schweiß, Abwasser. Und ein Geruch, der ihn stutzig macht. Er erinnert an die Swimmingpools zu Hause in Kansas. Er schüttelt den Kopf und fragt sich, ob er verrückt geworden ist. Dann wird ihm plötzlich klar, was es ist. Er beugt sich vor in die Dunkelheit.
Hey, Gaynor, riechen Sie das? Was soll ich riechen? Dieser Poolgeruch. Ist das Chlor?
McLeese hört, wie sich Gaynor aufrichtet und schnuppert.
Oh, das ist gar nicht gut. Es müssen die Batterien sein. Wie meinen Sie das?
Gaynor erklärt, dass die Batterien mit Säuren betrieben werden, die Chlor enthalten.
Wenn die Batterien beschädigt und undicht sind, reagiert das Salzwasser, das in den Laderaum geflossen ist, mit den Säuren und setzt Chlorgas frei. McLeese flucht vor sich hin. Gerade dachte er noch, es könne nicht mehr schlimmer werden. Chlorgas ist giftig. Wenn es hier ein Chlorgasleck gibt, dann haben sie noch weniger Zeit, als er dachte. Kapitän Oliver Nakin ist im Kontrollraum, während Chefelektriker Lawrence Gaynor ihm über das Telefon von der Gefahr eines möglichen Chlorgasaustrittes berichtet. Frustriert verzieht er sein Gesicht. Noch ein Problem, das sie nicht gebrauchen können.
In Ordnung, Gaynor. Holen Sie ein paar Decken und Vorräte aus den Offiziersquartieren und begeben Sie sich in den vorderen Torpedoraum. Solange wir die Schotttüren versiegelt haben, sollten Sie vor dem Gas sicher sein.
Aye, aye, Sir.
Nakin legt auf und sieht sich im Kontrollraum um. Hier drin sind 23 Männer. Aber im vorderen Teil des U-Boots sind nur 10 Männer. Angesichts der begrenzten Luftreserven müssten sie sich gleichmäßig verteilen. Er wählt 5 Männer aus, darunter den verletzten Koch William Isaacs, und befiehlt ihnen, zu den anderen in den vorderen Torpedoraum zu gehen. Nachdem sie sich eingerichtet haben, werden sie den mit Chlorgas verseuchten Batterieraum vollständig abriegeln. Als die Gruppe den Raum verlässt, überlegt Nakin, was er als nächstes tun soll. Sie feuern bereits in regelmäßigen Abständen Notraketen ab und die gelbe Markierungsboje wurde auch schon hochgelassen. Er fragt sich, ob sie noch etwas anderes tun können, um ein Notsignal an die Oberfläche zu schicken. Dann hat er eine Idee. Er wendet sich an einen Ingenieur.
Unsere Toiletten spülen direkt ins Meer, korrekt?
Das ist korrekt, Sir.
Gut. Ich möchte, dass Sie mehrere Liter Öl in die Toilette des Kontrollraums gießen und spülen.
Nakin erklärt, dass das Öl, wenn es die Oberfläche erreicht, einen großen Ölteppich bilden wird. Eine weitere mögliche Markierung für ein vorbeifahrendes Schiff. Als der Ingenieur einen 4-Liter Ölkanister zur Toilette schleppt, kann sich Nakin ein Lächeln nicht verkneifen.
Wissen Sie, auf meinem letzten U-Boot mussten wir Eimer als Klo benutzen. Gut, dass diese Zeiten vorbei sind.
Das sorgt für Gelächter in der Mannschaft und löst die Spannung. Dann wird Nakin ernst.
Ich möchte, dass sich jeder anwesende Mann jetzt hinlegt und ausruht. Vielleicht sogar ein bisschen schläft. Wir können uns nicht erlauben, Luft oder Energie zu verschwenden.
Nakin sieht zu, wie sie sich auf dem Boden niederlassen und schnappt sich eine Decke, um sich zu ihnen zu gesellen. Alles, was er jetzt tun kann, ist zu warten und zu beten, dass bald eine Rettungsaktion gestartet wird. Die Uhr tickt. Lieutenant Commander Charles Sweet Momsen sitzt an seinem Schreibtisch in der Marinewerft in Washington, D.C. und kramt in der Tasche mit seinem Mittagessen. Er fischt ein Schinkensandwich mit Senf heraus und nimmt einen großen Bissen. Für einen Frühlingstag ist es ungewöhnlich heiß und Momsen trägt einen kühlenden weißen Leinenanzug. Während er isst, blickt er auf ein Schwimmbecken und eine Druckkammer. Momsen ist der weltweit führende Experte für die Rettung von Tauchern unter Wasser. Und dies ist sein Labor. Momsen leckt sich den Senf von den Fingern und hebt den Hörer ab.
Momsen?
Hier ist Charles Lockwood.
Momsen lässt vor Überraschung fast sein Sandwich fallen. Commander Lockwood beaufsichtigt die gesamte U-Boot-Flotte für den Chief of Naval Operations. Er ist ein hohes Tier. Und wenn jemand in solch einer Position bei Momsen anruft, dann normalerweise, weil es Schwierigkeiten gibt.
Oh, hallo, Commander. Wie kann ich Ihnen helfen?
Die Squalus oben in Portsmouth ist verschwunden. Wir befürchten, dass sie gesunken ist.
Jetzt lässt Momsen sein Sandwich fallen. Er hat sich schon so lange auf einen solchen Anruf vorbereitet, dass es sich surreal anfühlt, dieses Gespräch nun tatsächlich zu führen. Wie ein Déjà-vu. Am Anfang seiner 20-jährigen Karriere bei der Marine verlor Momsen einige enge Freunde in gesunkenen U-Booten. In manchen Fällen musste er ihre Leichen identifizieren, nachdem sie bereits einen Monat unter Wasser gewesen waren. Sie waren aufgedunsen und voller Blessuren. Ihre Finger waren abgekratzt bis auf die Knochen, weil sie mit bloßen Händen versucht hatten, sich aus den metallenen U-Booten zu befreien. Die Bilder verfolgen ihn noch immer. Deshalb arbeitet Momsen seit 13 Jahren intensiv an der Entwicklung der ersten Rettungsausrüstung für U-Boote. Er hat eine Taucherglocke aus Metall entworfen, die auf der Tiefe gesunkener U-Boote herabgelassen werden kann, um Seeleute durch eine Fluchtluke zu bergen. Aber der Bau der Glocke war eine große Herausforderung. Momsen weiß, dass seine forsche Persönlichkeit nicht unbedingt hilfreich war. Man hat ihn als Unruhestifter abgestempelt, der sich über die Befehlskette hinwegsetzt. Aber zwei Dinge wird er niemals akzeptieren. Die Langsamkeit der Navy-Bürokratie und ihren Widerwillen gegenüber seinen Ideen. Es brauchte mehrere aufsehenerregende U-Boot-Unfälle und eine Menge öffentlichen Druck, bis die Marine endlich mit dem Bau von Mommsens Taucherglocken begann. In den Tests haben sie gut funktioniert. Aber Mommsen hat sie noch nicht in einem echten Notfall eingesetzt. Nun könnte es endlich soweit sein. Während des Telefonats schreibt Mommsen einige Fakten zum Verbleib der Squalus mit. Sie hätte seit 3 Stunden zurück sein sollen. Ihr Schwester-U-Boot, die Skypin, ist derzeit auf der Suche nach ihr. Mommsen unterbricht ihn endlich. Haben Sie die Falcon alarmiert? Die Falcon ist ein altes Minenräumschiff der Marine, das jetzt eine Rettungsglocke befördert. Sie ist in Connecticut stationiert.
Ja, aber es gibt schlechte Nachrichten. Der jährliche Wartungscheck der Falcon begann ausgerechnet heute früh. Der Kessel wurde komplett zerlegt und die Besatzung ist auf Landurlaub.
Mommsen schließt frustriert die Augen. Trotzdem, sie dürfen keine Zeit verlieren.
Okay, lassen Sie den Kessel wieder zusammenbauen und beauftragen Sie die Polizei damit, die Besatzung zusammenzutreiben. Achtung, Lieutenant Commander, noch haben Sie nicht das Kommando. Aber ja, ich werde das so weitergeben. Wir brauchen Sie außerdem in Portsmouth, um die Mission zu leiten. Wir bereiten gerade ein Flugzeug für Sie vor.
Gut, ich mache mich auf den Weg. Als Mommsen auflegt, empfindet er eine seltsame Mischung aus Freude und Entsetzen. Er ist aufgebracht von den Neuigkeiten über die Squalus. Aber er weiß auch, dass dies das erste Mal in der Geschichte sein könnte, dass Seeleute aus einem so tiefen U-Boot gerettet werden. Mommsen nimmt sich einen kurzen Moment Zeit, um sich zu sammeln. Dann greift er zum Telefon. Es ist an der Zeit, sein Team zusammenzutrommeln. Kapitän Oliver Nakin liegt auf dem Boden des Kontrollraums und versucht zu schlafen. Er hat seinen Männern befohlen, Luft einzusparen, indem sie sich so wenig wie möglich bewegen. Er versucht, mit gutem Beispiel voranzugehen, aber es fällt ihm schwer, die Augen geschlossen zu halten. Nicht nur, weil es erst 13 Uhr ist. Er fragt sich auch, warum in den 4 Stunden seit dem Untergang des Squalus noch kein Rettungsschiff eingetroffen ist. Er hofft, dass sich das Wetter nicht verschlechtert hat. Wenn es auf der Oberfläche Nebel oder starken Wellengang gibt, könnten andere Schiffe die Notraketen übersehen. Dann hört Nakin etwas und er reißt seine Augen auf. Für sein geschultes Ohr klingt es wie die Schiffsschraube eines U-Boots, das an der Oberfläche fährt. Er zündet seine Laterne an und befiehlt dem Funker Charles Cooney am Bojentelefon, die Stellung zu halten. Einige Minuten vergehen. Bis auf das ferne Dröhnen der Schiffsschraube ist die Stille unerträglich. Nakin macht sich Sorgen, dass das U-Boot die gelbe Boje nicht finden wird. Oder ist da gar kein anderes U-Boot? Vielleicht spielen ihm seine Ohren nur einen Streich. Plötzlich schreit Cooney auf.
Captain, es ist die Skypin. Sie sind in der Leitung.
Hat der Skypin gesagt? Das Telefon hat geklingelt. Ich kann's nicht glauben. Wir werden gerettet.
Die Männer im Kontrollraum summen vor sich hin. Für sie ist es der erste Hoffnungsschimmer seit der Katastrophe. Nakin steht auf und greift nach dem Telefon, das mit der gelben Markierungsboje über ihm verbunden ist. Am anderen Ende hört er den Kapitän der Skypin, Warren Wilken.
Hallo Oliver, wie geht es dir?
Nakin spürt eine Woge der Erleichterung. Auch wenn die beiden Kapitäne Rivalen sind, war er noch nie so glücklich, die Stimme eines anderen Menschen zu hören.
Etwas kühl, aber in Ordnung. Wie ist die Situation da oben mit...
Doch plötzlich verstummt die Leitung.
Hallo? Hallo? Warren, bist du da?
Keine Antwort. Die Leitung ist tot. Nakin knallt frustriert den Hörer auf. Kurz bevor die Verbindung abbrach, hörte er ein Geräusch, das wie tosende Wellen klang. Wind, Wetter und der Wellengang über ihnen müssen die Telefonleitung so weit gedehnt haben, dass sie gerissen ist. Und es gibt keine zweite Boje, die sie nach oben schicken könnten. Das heißt, dass sie jetzt wieder von der Außenwelt abgeschnitten sind. Und es kommt sogar noch schlimmer. Wenn die Telefonleitung gerissen ist, hat sich die gelbe Boje, die ihre Position markiert, wahrscheinlich auch gelöst. Das ist eine Katastrophe. Damit die Rettungscrew sie in dem dunklen Wasser hier unten erreichen kann, müssen die Schiffe über ihnen ihre genaue Position kennen. Wenn die Boje lose ist, macht es kaum noch einen Unterschied, ob die Abweichung 50 Meter oder 50 Kilometer beträgt. Nakin ist der Verzweiflung nahe. Ohne die Boje sind sie verloren. Und dieses Mal könnte es ihr Ende bedeuten. Frances Nakin fährt eine begrünte Wohnstraße in der Nähe der Marinewerft Portsmouth in Kittery, Maine entlang. Es ist etwa 13 Uhr und auf dem Sitz neben ihr liegen zwei in Geschirrtücher eingewickelte Auflaufformen. Ein Hühnchen und ein Wackelpudding. Es sind die Reste von ihrem Versuch, ihren Mann Oliver gestern Abend am Marinestützpunkt zu überraschen. Er war zu sehr mit den Vorbereitungen für seinen heutigen Testtauchgang beschäftigt und der Wachmann am Tor ließ sie nicht durch. Also bringt sie die Aufläufe zu einem Mittagessen für die Ehefrauen der Skalpenmatrosen mit. Obwohl ihre Ehemänner Rivalen sind, kommen die Ehefrauen gut miteinander aus. Die Skalpen läuft heute aus, um sich der Pazifikflotte anzuschließen, sodass die Ehefrauen ihre Männer 6 Monate lang nicht sehen werden. Das Mittagessen soll sie etwas aufmuntern. Frances hält bei einem Wohnkomplex, um ihre Freundin Betty Patterson abzuholen. Bettys Ehemann Joseph dient auf der Squalus und er ist ein ehemaliger Spitzensportler. Bei den Olympischen Spielen 1936 verpasste er die Medaille im 400-Meter-Hürdenlauf nur knapp. Aber als Frances vorfährt, merkt sie, dass etwas nicht stimmt. Betty steht draußen und weint, ihr Gesicht in den Händen vergraben. Bettys Bruder ist auch da und legt einen Arm um ihre Schulter. Als Frances aussteigt, lächelt der Bruder zaghaft. Hi, Frances. Das Mittagessen wurde abgesagt. Dad hat uns gebeten, zu ihm nach Hause zu kommen. Frances runzelt die Stirn. Bettys Vater ist einer der Kapitäne des Stützpunkts. Wenn er involviert ist, muss es etwas Ernstes sein. Was ist denn los? Ist Joe in irgendwelchen Schwierigkeiten? Bettys Bruder sieht mitgenommen aus. Papa hat gesagt, du sollst ebenfalls mitkommen und auch alle anderen Ehefrauen der Squalus-Mannschaft. Frances traut ihren Ohren nicht. Was hat er gesagt? Dann trifft sie die Wahrheit wie ein Schlag ins Gesicht. Nicht nur Joseph Patterson steckt in Schwierigkeiten, sondern die gesamte Besatzung der Squalus. Einschließlich ihres Mannes. Der Funker Art Booth und ein weiteres Besatzungsmitglied graben ihre Finger in die Korkplatten, mit denen die Wände des Kommandoturms der Squalus direkt über dem Kontrollraum verkleidet sind. Booth zieht kräftig, reißt den Kork in großen Stücken ab und wirft sie zur Seite. Normalerweise dient Kork dazu, die Geräusche an Bord der Squalus zu dämpfen, sodass feindliche U-Boote sie nicht hören können. Aber in diesem Moment will Booth, dass die Geräusche nach außen dringen. Vor einer Stunde hörte Booth erstaunt, wie die Kommunikationskonsole der Squalus anfing, Morsecode-Signale zu empfangen. In der Nachricht hieß es, dass ein Schiff mit einem Funksender, der stark genug war, sie zu erreichen, vor Ort eingetroffen war. Außerdem, dass 2 Schlepper nach der Squalus suchen, indem sie Enterhaken über den Meeresboden ziehen. Früher oder später werden sich diese Haken an dem vermissten U-Boot verfangen. Eine Nachricht von der Oberfläche zu erhalten, gab der gesamten Besatzung neuen Mut. Aber die Squalus hat keine Möglichkeit zu antworten. Auch wenn Teile der Ausrüstung noch funktionieren, ist sie nicht leistungsfähig genug. Aber Kapitän Oliver Nakin hatte eine Idee. Deshalb schickte er Booth und seinen Partner auf den Kommandoturm, um den Kork von den Wänden zu entfernen. Nach einiger Zeit haben sie den blanken Stahl des Rumpfes freigelegt. Dann schnappt sich Booth einen kleinen Vorschlaghammer. Er sieht seinen Partner an. Fertig? Ich denke schon. Booth dreht sich zur Wand, hebt den Vorschlaghammer und holt aus. Der Lärm ist ohrenbetäubend. Aber er schüttelt sich einmal, holt aus und schwingt erneut. Der Vorschlaghammer scheint mit jedem Schlag schwerer zu werden. Aber sie hoffen, dass die Hammerschläge laut genug sind, um die Oberfläche zu erreichen. Und Booth schlägt nicht wahllos zu. Er sendet eine Morsecode-Nachricht. Ein Hammerschlag für einen Punkt, 2 für einen Strich. Die erste Botschaft lautet: Wir hören Sie, können Sie uns hören. Booth braucht fast 100 Schwünge für diese Nachricht. Als er fertig ist, ist ihm schwindelig. Sein Partner übernimmt und hämmert die Nachricht noch einmal heraus. Booth hält sich die Ohren zu, sein Kopf dröhnt. Der Lärm und die Vibrationen sind so intensiv, dass er das Gefühl hat, sich übergeben zu müssen. Dann öffnet sich die Luke zum darunterliegenden Kontrollraum. der Kommunikationsspezialist Charles Cooney späht hinein.
Schlechte Neuigkeiten. Sie haben dich gehört, aber die Nachricht kam durcheinander an.
Booth seufzt. Die ganze Mühe war umsonst.
Was sollen wir tun? Wir müssen es weiter versuchen. Lasst uns eine neue Nachricht senden. Sag ihnen, dass 33 von uns noch leben. Und dann erklär ihnen, welche Teile des Schiffes überflutet sind. Ei, ei.
Booth schnappt sich seinen Vorschlaghammer und hämmert weiter in der Hoffnung, dass ihre Botschaften endlich an die Oberfläche gelangen. Francis Nakin kommt aus der Küche eines imposanten Hauses in der Nähe des Marinestützpunkts. In der Hand hält sie einen Teller mit Sandwiches. Im Wohnzimmer sitzen 2 Dutzend Frauen auf Sofas und Holzklappstühlen. Die Ehefrauen der eingeschlossenen Squalus-Besatzung. Francis verteilt die Sandwiches und fordert die Frauen auf, etwas zu essen, damit sie sich besser fühlen. Aber nach ein paar halbherzigen Bissen legen die meisten Frauen die Sandwiches wieder weg. Francis seufzt. Auch ihr Magen ist wie zugeschnürt. Und sie weiß immerhin, dass ihr Mann lebt. Er hat kurz mit dem Kapitän der Scalpin gesprochen. Die anderen Frauen haben nicht einmal diese Gewissheit. Betty Patterson öffnet die Haustür und lässt einen für Öffentlichkeitsarbeit zuständigen Offizier der Navy herein. Als er den Salon betritt, sieht Francis, dass alle Frauen im Raum angespannt sind. Sie erwarten die Nachricht ungeduldig und ängstlich zugleich.
Guten Abend, meine Damen. Ich fürchte, es gibt wenig zu berichten. Sie hämmern Nachrichten im Morsecode, aber wir können nicht alles verstehen.
Eine Frau spricht die Frage aus, die sich jede stellt.
Gab es irgendwelche Verluste?
Wir wissen nur, was Captain Nakin sagte, bevor die Telefonleitung der Boje riss. Dass die Lage etwas kühl, aber in Ordnung sei. Wir interpretieren in Ordnung als keine Todesopfer.
Ein freudiges Summen geht durch den Raum. Mehrere Ehefrauen atmen erleichtert aus. Doch die Antwort lässt Francis keine Ruhe.
Das ist alles, was Oliver gesagt hat? Das beantwortet nicht die Frage nach Todesopfern. Wir denken, wenn es Todesfälle gegeben hätte, hätte er das sofort gesagt. So lautet die Navy-Vorschrift. Vielleicht hat er es versucht, aber hatte keine Zeit.
Es ist die einzige Information, die wir im Moment haben. Francis sieht, dass viele der Frauen im Raum mit den Tränen kämpfen, während andere hoffnungsvoll aussehen. Ihr Herz schmerzt. Sie möchte ihnen keine falschen Hoffnungen machen. Aber sie möchte sie auch nicht verletzen. Also nickt sie dem Offizier zu. Für den Moment behält sie ihre Zweifel für sich.
Unser Plan ist, die Verbindung zum U-Boot so gut wie möglich zu halten.
Der Beamte spricht weiter, aber Francis kann nicht mehr zuhören. Sie schnappt sich den Teller mit den Sandwiches und zieht sich in die Küche zurück. Kurz darauf gesellt sich Betty Patterson zu ihr.
Ich bin so erleichtert, dass es Joseph gut geht.
Sie meint ihren Mann, Joseph Patterson. Francis spürt, wie sich der Knoten in ihrem Magen zusammenzieht.
Betty, ich glaube, wir müssen vorbereitet sein, nur für den Fall, dass jemand verletzt ist. Du hast doch gehört, was der Offizier gesagt hat. Sie sind in Ordnung. Aber ich glaube nicht, dass...
Du wirst leicht reden, Francis. Du weißt, dass dein Mann lebt.
Francis ist von ihrer Wut überrascht. Aber eine Sekunde später streicht sich Betty die Falten aus ihrem Kleid und wendet sich ihr wieder freundlich zu.
Außerdem würde Joseph nicht zulassen, dass ihm etwas passiert. Das würde er mir nicht antun. Kannst du den Kaffee rausbringen?
Francis ist fassungslos und schweigt. Betty verschließt sich der Realität. Das Lächeln auf ihrem Gesicht ist nur aufgesetzt. Francis schüttelt den Kopf und geht zur Kaffeemaschine. Wenn es das ist, was die anderen Ehefrauen brauchen, wird sie ihnen Kaffee bringen. Aber sie hat das ungute Gefühl, dass die Lage schlimmer ist, als die Marine sie glauben lassen will. Charles Sweet Momsen eilt die Kommandoturmleiter der USS Galpin hinunter, die etwa 70 Meter über ihrem gesunkenen Schwesterschiff des Squalus an der Oberfläche des Atlantiks treibt. Es ist 23 Uhr, etwa 14 Stunden seit dem Untergang des Squalus, und Momsen will keine weitere Zeit verlieren. Er folgt dem Stimmengemurmel durch den Kontrollraum der Scalpin in die vordere Batterie, die zu einem Krisenzentrum umfunktioniert wurde. Mehrere Männer erheben sich, um ihm die Hand zu reichen, darunter auch der Leiter der Marinewerft von Portsmouth, Admiral Cyrus Cole.
Ich freue mich, Sie zu sehen, Lieutenant Commander.
Momsen nickt zuversichtlich, aber tief im Inneren ist er nervös. Seine Rettungsglocke ist noch nie in einem echten Notfall zum Einsatz gekommen.
Danke, Admiral. Es ist mir eine Ehre. Ich habe allerdings eine Frage. Was zum Teufel haben Sie da an?
Mommsen schaut auf seinen weißen Leinenanzug. Den gleichen, den er in Washington trug. Er ist in großer Eile aufgebrochen. Hat einen 800 Kilometer Flug in einem Wasserflugzeug hinter sich. Gefolgt von einer langen Fahrt in einem Schlepper bei starkem Seegang. Sein Anzug ist jetzt klatschnass und schmutzig. Mommsen zuckt mit den Schultern.
Mir ist schon ein bisschen kalt. Holt ihm bitte jemand einen Mantel. So, und dann setzen wir uns zusammen und machen uns ein Bild von der Lage.
Cole erkundigt sich nach dem Rest von Mommsens Team. Dem Taucher und den beiden Navy-Ärzten, mit denen er ankam. Sowie weiteren Tauchern und Ingenieuren, die mit einem anderen Flugzeug angereist sind. Kurz nachdem Mommsens Wasserflugzeug landete, zog eine schwere Nebelbank auf. Das zweite Flugzeug hatte nicht so viel Glück wie seines. Wegen des Nebels ist es fast 250 Kilometer in die falsche Richtung gelenkt worden. Polizeiautos mit heulenden Sirenen werden das Flugzeug nun Richtung Norden eskortieren. Aber das kann Stunden dauern. Cole hat bessere Neuigkeiten.
Es hat verdammt lange gedauert, aber die Suchschlepper haben die Squales schließlich mit einem Enterhaken und einer Leine gefunden. Wir haben ihre Position also geortet. Das ist gut zu hören. Meine Taucher können der Leine hinunter bis zu Squales folgen, wenn wir soweit sind. Ja, und die Falcon ist wieder im Einsatz und hat die Rettungsglocke an Bord. Aber sie kommt nur langsam voran und der dichte Nebel erschwert die Situation. Es wird mindestens ein paar Stunden dauern, bis sie ankommt.
Im weiteren Verlauf der Besprechung erwähnt Cole die Morsecode-Nachrichten der Squales-Besatzung. Einschließlich der neuesten Nachricht, dass es 33 Überlebende gibt und 26 Männer für tot gehalten werden. Als Mommsen das hört, atmet er heftig aus. Aber er muss sich jetzt auf die Rettung von Menschenleben konzentrieren und darf sich der Trauer um die Toten nicht hingeben. Er unterbricht den Admiral.
Sagen Sie ihnen, sie sollen aufhören zu hämmern.
Aufhören zu hämmern? Warum?
Sie verschwenden Luft.
Aber so können Sie uns wichtige Informationen mitteilen. Zu diesem Zeitpunkt ist Luft wichtiger als Informationen.
Ich möchte da unten nicht noch mehr tote Seeleute haben. Und ich denke, das wollen Sie auch nicht.
Admiral Cole ist für einen Moment sprachlos und starrt Mommsen zornig an. Mommsen weiß, dass der Admiral daran gewöhnt ist, Befehle zu erteilen und nicht sie entgegenzunehmen. Er macht sich auf Ärger gefasst. Doch stattdessen schüttelt Cole nur den Kopf und weist dann einen Gehilfen an, den Befehl weiterzugeben, mit dem Hämmern aufzuhören. Mommsen atmet erleichtert auf. Er will keinen Machtkampf. Das würde den gefangenen Männern nur schaden. Wenn sie alle zusammenarbeiten, glaubt Mommsen, dass sie eine echte Chance haben, die Seeleute zu retten. Vorausgesetzt natürlich, dass seine Taucherglocke tatsächlich funktioniert. Frances Nakin reißt die Augen auf. Eine Reihe schriller Polizeisirenen hat sie aus dem Schlaf gerissen. Sie schaut auf den Wecker. Es ist 4 Uhr morgens. Sie weiß nicht, was genau es mit den Sirenen auf sich hat, aber sie ist sich sicher, dass sie mit der Squales-Katastrophe zu tun haben. Und sobald sie an die Squales denkt, kriegt sie kein Auge mehr zu. Ihre Gedanken beginnen zu rasen. Schließlich schnappt sie sich ihren Bademantel und steigt aus dem Bett. Als sie im Flur steht, sieht sie nach ihren Kindern, die beide tief und fest schlafen. Ein Nachbar hat heute auf sie aufgepasst. Als Frances um Mitternacht nach Hause kam, wartete schon ein Rudel Journalisten und Journalistinnen in ihrem Garten auf sie und rief ihr Fragen zu. Sie musste sich durch die Menge kämpfen, um zu ihrer eigenen Haustür zu gelangen. Nachdem sie sich überzeugt hat, dass es den Kindern gut geht, geht sie die Treppe hinunter in die Küche und stellt einen Topf mit Milch auf den Herd. Dann macht sie das Radio an. Sie braucht etwas Musik zur Ablenkung. Aber sie schafft es nicht, die Gedanken an die Squales loszuwerden. Es folgt eine Sondermeldung mit einem aktuellen Bericht über die erschütternde Geschichte der USS Squales. In der Meldung heißt es, dass die Männer an Bord der Squales Nachrichten mit Morsecode abgesetzt haben. Und laut einer dieser Nachrichten gab es 26 Tote. Frances rauft sich entsetzt die Haare. 26 Männer sind ertrunken. Und was noch schlimmer ist, sie wissen nicht, welche 26 Männer ertrunken sind. Jede einzelne Ehefrau, jede Mutter, jedes Kind, das jemanden an Bord kennt, wird verrückt vor Sorgen sein. Frances überlegt, direkt bei Betty Patterson anzurufen, aber dann entscheidet sie sich doch dagegen. Es ist besser, sie einfach schlafen zu lassen. Als die Sondersendung zu Ende ist, kommen plötzlich all die Gefühle dieses schrecklichen Tages in ihr hoch. Sie hat versucht, stark zu sein. Für Betty, für ihre Kinder, für alle. Doch als nun die erste Träne über ihre Wange kullert, bricht es aus ihr heraus. Sie steht schluchzend am Herd und sieht zu, wie der Topf mit der Milch überschäumt. Eigentlich kann sie sich nicht vorstellen, dass es noch schlimmer werden kann. Aber sie befürchtet, dass sie den tiefsten Punkt noch nicht erreicht hat. Charles Sweet Momsen steht auf einer Leiter im vorderen Torpedoraum der Scalpin und nimmt das Maß der Fluchtluke über sich. Es ist 4 Uhr morgens und Momsen ist noch immer wach. Er macht sich mit dem Grundriss der Scalpin vertraut, der mit der Squalis identisch ist. Beim bevorstehenden Rettungsversuch kann vieles schiefgehen. Und vielleicht muss er in Sekundenschnelle umdisponieren. Später wird keine Zeit mehr sein, solche Details zu überprüfen. Momsen hört Stimmen, die näher kommen. Er dreht sich um und stellt erfreut fest, dass sein Tauchteam mit Hilfe der Polizeieskorte endlich in Portsmouth angekommen ist.
Hallo, Lieutenant. Sie haben es geschafft. Na endlich. Schön, Sie zu sehen. Wie geht's?
Sie umarmen sich und reichen sich die Hände. Sie sind eine eingeschworene Gruppe. Momsen schart die Anwesenden um sich. Hört mal, Leute, wir freuen uns alle darauf, zu zeigen, was wir können. Aber, und ich kann es nicht genug betonen, das werden die schwierigsten Bedingungen sein, unter denen ihr je getaucht seid. Momsen schaut sich um und sieht ihre erschrockenen Gesichter, wie sie vor Angst erblassen, sich ihre Gesichter verhärten. Er fährt fort. Sie befinden sich in einer Tiefe von über 70 Metern und dort ist die Wassertemperatur nur knapp über dem Gefrierpunkt. Auch der Druck wird enorm sein, fast 10 Kilo pro Quadratzentimeter. Um diesen Druck auszugleichen, benötigen sie viel Luft. Das erhöht sowohl das Risiko einer Gasnarkose als auch der Taucherkrankheit erheblich. Momsen macht eine Pause, damit die Anwesenden das Gesagte verarbeiten können. Jeder von ihnen weiß um diese Gefahren seit der Ausbildung. Eine Gasnarkose tritt auf, wenn man Luft unter hohem Druck einatmet. Das überschüssige Gas schränkt Gehirn und Nervensystem ein. Man wird benebelt, als wäre man betrunken. Manche werden sogar ohnmächtig. Die Taucherkrankheit ist sogar noch gefährlicher. Luft unter hohem Druck unter Wasser einzuatmen führt dazu, dass sich überschüssige Gase in der Blutbahn ansammeln. Wenn die Taucher an die Wasseroberfläche zurückkehren, wo der Druck niedriger ist, dehnen sich die Gase mit großer Geschwindigkeit aus. Dabei zerdrücken sie das Körpergewebe. Es ist extrem schmerzhaft und kann zu Lähmungen oder sogar zum Tod führen. Nachdem er sein Team an die Gefahren erinnert hat, geht Momsen den Plan für die Rettung durch. Zunächst wird sich ein einzelner Taucher in einem mit Gewichten ausgestatteten Anzug die Leine hinunter bis zur Squalis hangeln. Dort wird er sich an der Außenwand des U-Boots entlang bewegen und eine weitere Leine von der Taucherglocke an der Fluchtluke des U-Boots befestigen. Als nächstes werden 2 Taucher die metallene Taucherglocke zur Squalis hinunterführen, wobei sie der vom ersten Taucher befestigten Leine folgen. Ein zweites Stahlseil verläuft zwischen der Taucherglocke und der Falcon und wird während des Abstiegs ausgerollt. Dieses zweite Seil wird die Glocke zurück an die Oberfläche bringen, sobald sie die Mitglieder der Squalis-Besatzung an Bord geholt hat. Momsen wendet sich an John Mialowski, einen der Taucher.
John, ich möchte, dass Sie die Taucherglocke steuern. Es wäre mir eine Ehre, Sir.
Momsen nickt und weist dann die Taucher an, ihm zu folgen. Es ist Zeit, sich auf den Einsatz vorzubereiten und sich mit jedem Quadratzentimeter der Scalpin vertraut zu machen. Der Elektriker Gerald McLeese friert unter der Decke im vorderen Torpedoraum der Squalis. Er versucht zu schlafen, aber es ist einfach zu kalt. Die Wassertemperatur außerhalb des Rumpfes liegt bei ungefähr 0 Grad. Und es gibt keinen Strom, um die Heizungen an Bord zu betreiben. Immer wenn ein Besatzungsmitglied seine Taschenlampe einschaltet, sieht McLeese seinen eigenen Atem vor Augen. An den Schotten über ihm haben sich Eiszapfen gebildet. McLeese friert nicht nur, ihm ist auch übel und er hat rasende Kopfschmerzen. Es sind fast 20 Stunden vergangen, seit die Squalis gesunken ist. Und sie haben nur noch Atemluft für weitere 24 Stunden. Um den Vorrat zu strecken, hat Kapitän Nakin die Besatzung angewiesen, den Sauerstoff aus den zusätzlichen Tanks an Bord zu rationieren. Sie streuen auch nicht zu viel von dem Pulver aus, welches das Kohlendioxid absorbiert. So wird die Luft an Bord langsam giftiger. Trotz des Befehls, nicht zu sprechen, um Kraft zu sparen, kann McLeese seine Kameraden flüstern hören. Er beugt sich zum Koch William Isaacs hinüber.
Hey, Isaacs. Als Sie hinten waren, haben Sie da irgendwo John gesehen? Patterson?
Mit John meint er den Elektriker, der darauf bestand, die Heckbatterie zu übernehmen. Und Joseph Patterson ist der olympische Hürdenläufer, sein Lieblingsoffizier an Bord. Er hat die beiden zuletzt im Mannschaftsquartier im hinteren Teil des U-Bootes gesehen. Dem Teil, dem Isaacs nur knapp entkommen ist, bevor es geflutet wurde. In der Dunkelheit hört McLeese, wie Isaacs seufzt.
Tut mir leid, Gerald. Ich habe sie nicht gesehen. Vielleicht sind sie noch am Leben und sind nur gefangen.
Da hinten ist niemand mehr am Leben. Wir haben gegen die Rohre geklopft und es kam nichts zurück.
Aber Sie haben es doch rausgeschafft. Also haben Sie vielleicht... Ich habe sie nicht gesehen, okay?
McLeese plagt ein schlechtes Gewissen. Wenn John nicht darauf bestanden hätte, dort hinten zu bleiben, wäre McLeese jetzt derjenige, der tot ist. Es ist einfach nur Glück, dass er noch am Leben ist. Dann sagt jemand etwas Grauenvolles. McLeese kann nicht ausmachen, wer. Es ist nur eine Stimme im Dunkeln.
Vielleicht haben die, die gestorben sind, Glück. Wenigstens müssen sie nicht mehr leiden.
Dann hört er eine andere Stimme. Es ist einer der Offiziere.
Haltet den Mund, das ist ein Befehl. So ein Gerede nützt nichts. Beruhigt euch und spart eure Kräfte.
Im Raum wird es wieder still. Aber unter seiner Decke kauernd kann McLeese nicht anders, als sich zu fragen, ob diese Person vielleicht recht hat. Vielleicht sind die Toten die Glücklichen, vor allem, wenn diese Rettungsaktion scheitert. Er hat schon von diesen Taucherglocken gehört und er hat sogar eine in der U-Boot-Schule gesehen. Aber er weiß genau, dass sie noch nie in einem echten Notfall eingesetzt wurden und auch nicht in dieser Tiefe. Das Telefon im Kontrollraum klingelt. Ein Offizier nimmt ab und McLeese hört angestrengt zu. Er befürchtet, dass es schon wieder schlechte Neuigkeiten gibt, aber nein. Der Offizier verkündet, dass eine Nachricht von der Oberfläche gekommen ist. Das Rettungstaucherteam ist eingetroffen. Und auch die Falcon, das Schiff mit der Taucherglocke. Jemand beginnt zu klatschen. Und bald klatschen sie alle. Der Offizier, der sie gerade noch angeschnauzt hat, beginnt zu lachen.
Schon gut, schon gut. Ich freue mich auch, aber wir müssen leise sein.
Trotz der Kälte, der Dunkelheit und der anhaltenden Übelkeit spürt McLeese, wie sich die Stimmung im Raum aufhält. Angesichts des Hoffnungsschimmers schämt er sich für seine Verzweiflung von vorhin. Plötzlich haben sie eine echte Chance. Taucher John Mihalovsky steht an Deck der USS Falcon und betrachtet die Taucherglocke. Sie sieht aus wie eine riesige Bierdose. Ein grauer Stahlzylinder, der ihn überragt. Sie ist 3 Meter breit, 3 Meter hoch und wiegt 9 Tonnen. Und bald wird er sie so weit in die Tiefe steuern müssen, wie niemand zuvor. Mihalovsky und sein Co-Pilot überprüfen jeden Zentimeter der Glocke und stellen sicher, dass alle externen Verbindungen in Ordnung sind. Insbesondere die Drucklufttanks, die an der Seite angeschraubt sind. Dann erklimmen sie eine Leiter und untersuchen die 4 Kabel an der Oberseite. Ein Kabel versorgt die Glocke mit Strom. Ein anderes dient als Telefonleitung. Die letzten beiden Kabel versorgen die Glocke mit Luft von der Oberfläche. Unter Wasser hängt ihr Leben davon ab. Mihalovsky öffnet eine Luke und die beiden Männer steigen hinab. Sie tragen ihre blauen Matrosenuniformen und Mäntel zum Schutz vor der Kälte. Mihalovsky hebt das Telefon ab. Es ist mit dem Deck der Falcon verbunden. Er hört die Stimme von Sweet Momsen.
Sind Sie bereit?
Jawohl. Lassen Sie uns ins Wasser.
Eine Winde hebt die Glocke in die Luft. Mihalovsky schaut durch ein winziges Fenster in der Wand der Taucherglocke hinaus. Nachdem sie ins Wasser eingetaucht sind, beginnt Mihalovsky das Absinken der Glocke. Er kontrolliert die Geschwindigkeit durch das Drehen eines Radventils, das Wasser in eine geschlossene Kammer an der Unterseite lässt. Je mehr Wasser in die Kammer fließt, desto schwerer wird die Glocke. Nach einer Vierteldrehung spürt er, wie sie sinken. Wobei er sich an dem Kabel orientiert, das der leitende Taucher an der Squalus befestigt hat. Nach 30 Minuten erreichen sie eine Tiefe von 45 Metern. Mihalovsky zittert. Das eiskalte Wasser verwandelt die Glocke in eine Kühltruhe. Aber es ist nicht nur die Kälte. Obwohl sie schon unzählige Übungen mit der Glocke gemacht haben, sind sie noch nie so tief getaucht. Ab hier befinden sie sich auf unbekanntem Terrain. Um sich zu entspannen, pfeift Mialowski Melodien vor sich hin, die er aus seiner Kindheit kennt. Das hilft ihm, ruhig zu bleiben. Nach weiteren 20 Minuten und mehr als 60 Metern Tiefe kann Mialowski die Squalis durch das winzige Fenster erkennen. Ein riesiges schwarzes Wesen, wie ein toter Wal. Als sie näher kommen, erblickt er die Rettungsluke. Das ist ihr Ziel. Sanft senkt sich die Taucherglocke über die Luke. Mialowski stößt einen leisen Freudenschrei aus. 27 Stunden nach dem Untergang der Squalis haben die Retter endlich das gesunkene U-Boot erreicht. Mialowski ergreift das Telefon, um Mommsen auf den neuesten Stand zu bringen.
Wir sind gerade gelandet. Genau am Ziel. Das haben Sie gut gemacht, John. Großartige Arbeit bis jetzt. Und nun seien Sie vorsichtig beim nächsten Schritt.
Verstanden. Mialowski beginnt damit, die Glocke für die Rettung der Matrosen vorzubereiten. Zuerst spült er den größten Teil des Wassers aus der unteren Kammer. Dann öffnet er eine Luke, die in die Kammer führt. In der Kammer stehen noch ein paar Zentimeter Wasser, aber damit hat er gerechnet. Er fährt mit seinen Händen durch das Wasser und sucht nach 4 Bolzenlöchern, in denen er die Glocke an der Oberfläche des U-Boots befestigen kann. Schließlich findet er das erste Loch. Er holt einen Bolzen und einen Schraubschlüssel aus seiner Tasche und dreht den Bolzen hinein. Eine Minute später beginnt er mit einem weiteren. Mit jeder Schraube wird es in der Glocke sicherer und er spürt, wie die Anspannung in seinem Körper weicht. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Zeit, die Fluchtluke der Squalis zu öffnen. Mialowski beugt sich hinunter und umfasst den Griff der Luke im Wasser. Er ist glitschig und er braucht mehrere Versuche, um die Luke zu öffnen. Als er die Luke aufreißt, strömt das restliche Wasser aus der unteren Kammer in die Squalis. Das lässt sich nicht vermeiden. Dann öffnet er die Luke vollständig und schaut hinein. Aber irgendwas scheint nicht zu stimmen. Es ist stockdunkel da unten und völlig still. Er ruft mehrmals nacheinander.
Hallo? Hallo?
Doch er bekommt die denkbar schlechteste Antwort. Komplette Stille. Das war Folge 2 unserer dreiteiligen Serie U-Boot-Rettung. Wenn dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Wenn du mehr über diese Geschichte erfahren möchtest, empfehlen wir die Bücher The Terrible Hours von Peter Mass und Back from the Deep von Carl Levaux. Überlebt ist eine Produktion von Wondery und Munk Studios. Ich bin Eva Bay. Sam Keen hat diese Geschichte geschrieben. Christian Dittloff hat die Folge adaptiert. Das Sounddesign haben Joe Richardson und Stefan Galler gemacht. Produzentin von Munk Studios, Ilona Toller. Für Wondery, Series Producer Simone Terbrack, Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.